Es gibt nur sehr wenige Dinge, die man mit ETP nicht machen kann. Ich weiß, dass Sie mit ETP wahrscheinlich kein Lufthansa-Pilot werden können oder bei der Bundeswehr eingestellt werden können. Das muss man akzeptieren. Und auch die Polizei würde wegen der Verletzungen sicherlich Probleme machen. Aber fast alle anderen Berufe sind machbar.
O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
Herzlich willkommen bei O-Ton Onkologie. Mein Name ist Dr. Astrid Heinl. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Journal Onkologie in Regensburg. Mein Gast ist Professor Dr. Axel Matzdorf. Er leitet die Klinik für Innere Medizin 2 im Asklepios Klinikum Uckermark, das bei der Krebsbekämpfung führend ist und sich auch Tumorzentrum nennen darf. Professor Matzdorf ist ein ausgewiesener Experte für die Behandlung von Tumorerkrankungen, Leukämien und Lymphdrüsenkrebs. Heute sprechen wir aber nicht über Tumoren und auch nicht über Blutkrebserkrankungen, sondern über eine zwar seltene, aber klinisch relevante hämatologische Erkrankung, nämlich über die Immunthrombozytopenie, kurz ITP. Weil die ITP selten ist, gibt es nicht sehr viele Experten. Professor Matzdorf ist jedoch auch auf diesem Gebiet ein international anerkannter Experte und wird das klinische Bild, die Diagnostik und die Therapie der Erkrankung in diesem Podcast beleuchten. Herr Professor Matzdorf, herzlich willkommen bei O-Ton Onkologie. Sie sind auf vielen Gebieten der Onkologie und Hämatologie bewandert. Sagen Sie gern mehr zu Ihrer Vita und warum gerade das Thema ITP für Sie von besonderem Interesse ist.
Ja, Frau Dr. Heine, zuerst mal vielen Dank, dass ich die Chance und Möglichkeit habe, hier den Patienten, den Kollegen und Kolleginnen und den Interessierten etwas über die ITP zu berichten. Denn Sie haben es ja schon angedeutet, es ist eine seltene Erkrankung. Und Ihre erste Frage ist ja, wie komme ich überhaupt zu diesem Thema? Was interessiert mich daran? Und da müsste ich jetzt ausholen, aber vielleicht reicht es, wenn ich sage, dass ich nicht nur mich mit Tumorerkrankungen, Bluterkrankungen beschäftige, sondern auch mit Gerinnungsstörungen. Und die Thrombozyten sind so an der Grenzfläche zwischen gutartigen Gerinnungsstörungen und nicht mehr ganz so gutartigen Bluterkrankungen. Und da habe ich schon vor vielen Jahren gesehen, dass die Patienten ein Problem haben, denn die Krankheit ist nicht häufig, sie ist wirklich selten. 2 bis 5 Patienten auf 10.000, da ist es zu viel erwartet, dass sich jeder Hämatologe oder Onkologe damit hervorragend auskennt. Und seit dieser Zeit, seit 30 Jahren, begleite ich ITP-Patienten, bin in den Forschungsaktivitäten involviert und versuche immer dort zu helfen, wo ein Patient das Gefühl hat, hier komme ich jetzt nicht weiter. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass Sie gesagt haben, wir machen hier einen Podcast. Vielleicht kann ich den Kolleginnen und Kollegen was Neues berichten. Und damit gehen wir gleich ins Medias Res. Was haben Sie denn für Fragen an mich?
Die ITP ist, wie schon gesagt, kein Blutkrebs und auch keine Vorstufe von Blutkrebs, sondern es handelt sich um eine erworbene Immunerkrankung, eine erworbene Thrombozytopenie aufgrund einer Immunreaktion gegen Thrombozyten und Megakaryozyten, die, wie gerade erwähnt, insgesamt sehr selten und somit eine sogenannte Orphan Disease ist. Wie selten ist selten? Und wie viele Menschen erkranken weltweit, beziehungsweise wie viele Menschen sind in Deutschland von ITP betroffen? Und es gibt ja auch verschiedene Formen, die primäre und sekundäre ITP. Können Sie die ITP kurz definieren? Also wer ist betroffen? Grundsätzlich so Basisinformationen zu ITP.
Also es sind nicht ganz so wenig, es ist 2 bis 5 auf 10.000, aber das ist immer noch wenig, das sind 20 bis 50 auf 100.000. Man kann das so ein bisschen extrapolieren, dass in der Bundesrepublik, ich sag mal, 1.000 Menschen pro Jahr an einer ITP erkranken. Das ist wirklich nicht viel. Zum Glück sind viele Verlaufsformen nicht sehr schwer, aber bei einigen Patienten sind sie dann doch sehr schwer. Und die suchen dann Rat bei in der Regel einem Hämatologen, einem Spezialisten für Blutkrankheiten. Was löst die ITP aus? Es ist eine Immunerkrankung. Und ich sage dann immer, beim Rheuma oder bei der Schuppenflechte oder beim Asthma wissen wir ja auch nicht genau, warum der eine Patient das bekommt und der andere das nicht bekommt. Es gibt durchaus Familien, wo man sagen kann, da sind Immunerkrankungen häufiger. Aber es ist nicht so, dass das jetzt erblich ist, dass die Mutter eine ITP hat und die Tochter hat eine ITP und der Großvater hat auch eine ITP. Das sind Raritäten, das ist in der Literatur beschrieben, aber darauf sollte man sich jetzt nicht konzentrieren. Es ist eine erworbene Erkrankung und der eine hat es und der andere hat es nicht. Bei Kindern ist es häufig im Nachgang eines Infektes. Dabei muss man aber auch im Kopf haben, dass Kinder irgendwie ständig Infekte haben. Und bei Erwachsenen ist es häufig ein Zufallsbefund, ohne dass da ein Infekt vorausgegangen ist. Man geht aus anderen Gründen zum Arzt, macht eine Blutuntersuchung und dann fällt plötzlich auf, dass die Thrombozytenzahl niedrig ist. Und dann ist natürlich die Sorge groß, ist das eine ernste Erkrankung, eine Leukämie oder Lymphdrüsenkrebs? Und umso schöner ist es dann, wenn der Patient hört, nein, es ist keine Leukämie, es ist eine Immunthrombozytopenie. Aber dann ist die Frage, was dann? Und Sie hatten auch schon angedeutet, dass es da zwei Unterschiede gibt, eine primäre und eine sekundäre Form. Primär sagen die Mediziner immer, wenn sie nicht wissen, woher es kommt. Also da ist einer, der hat keine anderen Erkrankungen. Ja, und der hat jetzt eine ITP. Und sekundär ist, da hat ein Patient schon eine andere Erkrankung. Das kann eine Lebererkrankung sein. Das kann aber auch eine Immunerkrankung, zum Beispiel Rheuma sein. Oder eine Erkrankung, die heißt Lupus erythematodes. Das ist auch eine Immunerkrankung. Oder er hat einen Lymphdrüsentumor. Und im Rahmen dieser Erkrankung tritt dann im weiteren Verlauf eine ITP auf, die wird dann auch anders behandelt und ist manchmal auch ein bisschen schwieriger zu behandeln als eine primäre ITP. Also das ist die Unterscheidung. Für den Patienten ist es aber letztlich das Gleiche. Die Thrombozyten sind niedrig, er hat Angst, dass er blutet. Und dann ist die Frage, was machen wir als nächstes?
Genau, ja, die Diagnose wäre auch dann das nächste Stichwort. Also es handelt sich ja um eine Ausschlussdiagnose. Es gibt jetzt keine eindeutigen Labortests, keine beweisende Untersuchungen, sondern die Diagnose wird anhand bestimmter Kriterien gestellt und eben auch dann, wenn keine andere Ursache der Thrombozytopenie erkennbar ist. Und wenn die Thrombozytenzahl wiederholt unter 100.000 Thrombozyten pro Mikroliter liegt. Genau. Also welche Diagnosekriterien sind wichtig?
Also es ist tatsächlich so, dass es wichtig ist, die Thrombozyten müssen nicht nur einmal, sondern mehrfach unter 100.000 pro Mikroliter liegen. Denn zahllose Patienten haben aus anderen Gründen leicht verminderte Thrombozytenzahl. Also normal ist ein Wert zwischen 150.000 und 350.000 pro Mikroliter. Aber es gibt viele Patienten, die haben leicht verminderte Werte. Und da muss man auch nichts machen, die muss man nicht behandeln. Das ist dann eigentlich auch keine ITP. Und deshalb ist man schon vor Jahren hingegangen und hat gesagt, also es lohnt sich wirklich nur danach zu gucken, wenn die Werte unter 100.000 sind und das nicht nur einmal, sondern auch zweimal oder dreimal. Und dann guckt man, sind nur die Thrombozyten niedrig oder sind auch andere Blutwerte verändert, die roten Blutkörperchen oder die Leukozyten. Und bei der ITP sollten eigentlich nur die Thrombozyten vermindert sein. Und wenn irgendwas an den anderen Zellen nicht in Ordnung ist, dann ist da schon der Verdacht, dass es nicht eine reine ITP ist. Gut, wenn der Patient geblutet hat, darf er eine Blutarmut haben, aber sonst sollten alle anderen Werte unauffällig sein. Und selbst mit diesem Kriterium hat man noch viele Fehldiagnosen. Das kommt dann meistens so nach einem halben oder einem Jahr raus und der Patient spricht nicht richtig auf die Therapie an. Und dann sagt man, guck mal, der hat doch nie auf Cortison angesprochen. Und dann macht man eine Knochenmarkfunktion und findet was anderes. Oder er hat nie auf Immunglobuline angesprochen, was eigentlich bei den allermeisten Patienten zumindest kurzfristig der Fall ist. Und dann findet man was anderes. Und deshalb hat man in den letzten Jahren Kriterien ergänzt, dass man sagt, nicht nur unter 100.000 Thrombozyten, nicht nur normale weiße Blutkörperchen und Rotblutkörperchen, sondern es sollte auch die Thrombozytenzahl zumindest einmal auf Cortison angesprochen haben. Und wenn es nur ein vorübergehender kurzer Anstieg war, oder sie sollten auch mal auf Immunglobuline angesprochen haben, auch wenn es nur ein kurzer oder vorübergehender Anstieg war. Das spricht dann doch sehr für eine ITP. Aber wenn es hart auf hart kommt, ein beweisendes Kriterium haben wir nie. Wir können immer nur gucken. Und wir sollten auch immer aufmerksam bleiben, kann es nicht doch noch was anderes sein? Und manchmal entpuppt sich das erst nach 2, 3 Jahren als eine andere Erkrankung.
Und wie reagieren Betroffene, wenn sie die Diagnose ITP erhalten? Es ist ja eben kein Krebs, keine Leukämie, aber Ängste sind ja vermutlich doch vorhanden und die Erkrankung hat auch einen Einfluss auf den Alltag.
Ja, und dazu muss man sehen, wie die Patienten zur Diagnose kommen. Denn meistens ist es ja ein Zufallsbefund oder der Patient kommt wegen einer Blutung zum Hausarzt. Der Hausarzt sagt, du hast ja so niedrige Thrombozyten. Hoffentlich ist das nichts Ernstes, sodass der Patient gehört hat, es könnte was Ernstes sein. Und wenn er dann in die Klinik geschickt wird, dann steht meistens im Hintergrund die Frage, ja, ist das nicht sogar eine Leukämie oder eine schwere Bluterkrankung? Sodass die Anfangszeit wirklich mit sehr viel Angst und Sorge verbunden ist. Und das kann man auch nicht abnehmen. Der Arzt muss am Anfang immer erstmal an das Schlimmste denken. Und wenn es dann was anderes ist, dann freuen sich nicht nur der Patient, sondern auch der Arzt darüber. Aber dann sind ein paar Wochen ins Land gegangen. Die Diagnose ITP steht dann doch. Und viele Patienten erleben, dass Kollegen das Gefühl vermitteln, naja, das ist doch was Seltenes oder ich weiß von dem Therapiestandard Cortison, aber was es dann so an neuen Entwicklungen gibt, das wissen viele Kollegen nicht. Man kann nicht alles wissen. Das ist vollkommen normal. Und dann ist eine gewisse Verunsicherung bei den Patienten dabei. Dann suchen sie rum im Internet, wo ist denn jemand, der sich damit auskennt? Und insofern sind die da doch sehr beschäftigt. Und man muss auch noch was anderes sehen. Wenn jemand thrombozytopen ist, also wirklich sehr niedrige Werte hat, dann ist er verletzungsgefährdet. Dann kann er auch im Rahmen von einer Infektion oder einer Grippe oder einer Impfung zumindest vorübergehend reagieren, sodass alle anderen, die mit ihm zu tun haben, doch darauf Rücksicht nehmen müssen oder sollten, sodass das die Lebensqualität deutlich beeinträchtigt ist. Wenn er in Urlaub fährt, fragt er sich, naja, kann ich mit diesen Werten in Urlaub fahren? Wenn er einen Sport machen will, kann er mit diesen Werten Fußball spielen? Manche sagen, ich kann mit solchen Werten gar keine Impfung mehr machen. Das ist dummes Zeug. Natürlich kann man sich impfen lassen. Aber immer ist im Hintergrund die Frage, könnte ich bluten? Und es ist eine der Aufgaben des Arztes, dem Patienten zu vermitteln, bei der ITP sind Blutungen, ja, sie kommen vor, aber sehr selten. Und eigentlich sollte man sein Leben deswegen nicht einschränken. Man darf jetzt vielleicht nicht Boxer werden oder mit einer Kettensäge rumspielen, aber die allermeisten Dinge kann man doch bei der ITP auch gut machen. Also da ist kein Tunnel mit einem Licht am Ende, sondern es ist wirklich viel Licht. Und wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass zu viel Angst eigentlich nur schadet.
Okay, also ist es das, worunter die Patienten letztendlich dann am meisten leiden, also unter der Angst vor Blutungen?
Ja, es ist die Angst vor Blutung. Umgekehrt, man hat eine Studie gemacht, hat gewartet, was ist für die Patienten das Allerwichtigste? Das Wichtigste sind normale Werte. Das war wirklich die häufigste Antwort, normale Werte und keine Blutungen mehr. Dafür wieder ein normales Leben führen zu können und nicht ständig diese Einschränkung zu haben, ich muss jetzt aufpassen. Das ist für die Patienten wichtig.
Ja, das zu akzeptieren und dass man doch eine chronische Erkrankung hat, ist ja grundsätzlich schwierig. Und gibt es dann Unterschiede? Weil die Krankheit betrifft ja ältere und jüngere Menschen. Wie unterscheiden sich bei diesen die Probleme? Ja, und welche Fragen haben diese Patientengruppen?
Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Also ich fange mal mit den älteren Herrschaften an. So ab dem 50., 60. Lebensjahr beginnt man ja auch noch Medikamente für andere Sachen zu nehmen. Und da ist halt häufig ein Medikament für Blut dabei oder ein Medikament fürs Herz, ein sogenannter Blutverdünner. Oder ein Patient hat Rhythmusstörungen und muss sogar einen etwas stärkeren Blutverdünner nehmen. Und dann kommt jetzt plötzlich die Immunthrombozytopenie dazu und er ist thrombozytopen. Also einerseits kann er leichter bluten durch diesen Mangel an Thrombozyten, andererseits sollte er einen Blutverdünner nehmen. Das ist schon schwierig. Und ältere Patienten nehmen nicht nur ein Medikament, sondern es gibt ja auch durchaus welche, die nehmen 2, 3, 4, 5 und manchmal bis zu 10 Medikamente. Und dann müssen noch die ITP-Medikamente dazwischen passen. Das sind also Probleme, die schon groß sein können. Und ich sage, glaube ich, nichts Falsches, dass es da auch mal bei so vielen Medikamenten zu Fehleinnahmen kommen kann. Oder dass Kollegen, die sich mit einer ganz anderen Erkrankung bei den Patienten beschäftigen, durch diesen Thrombozytenmangel ausgebremst sind und sagen, wir können gar nichts machen. Das ist das Problem der älteren Patienten. Das Problem der jüngeren Patienten, also der Kinder, ist, dass die Eltern natürlich Angst haben im Kindergarten, sie fallen hin oder in der Schule oder beim Sport, da passiert etwas. Wobei ich gleich nochmal dazu sagen muss, da passiert in der Regel sehr wenig. Und wenn die Kinder dann älter werden Oder gerade auch Frauen fragen sich dann, kann ich mit dieser Erkrankung eine Familienplanung machen? Kann ich Kinder kriegen? Was mache ich mit meinem ITP-Medikament, wenn ich welche nehmen muss, wenn ich schwanger bin? Also da unterscheiden sich die Fragestellungen doch sehr stark und auch die Perspektiven sehr stark. Denn wenn ein junger Mensch eine ITP hat, dann fragt er sich, muss ich die nächsten 60 Jahre mit der ITP leben? Ich darf da jetzt schon sagen, ein Drittel der Patienten verliert die ITP irgendwann mal wieder. Vielleicht sind es sogar die Hälfte und das ist doch schon mal sehr gut. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, es ist nicht nur ein dunkler Tunnel, es ist immer viel Licht und man sollte da ganz optimistisch gucken. Aber der ältere und der jüngere Patient müssen anders betreut werden. Andere Fragestellung, vielleicht eine andere ITP.
Genau, dann sind wir eigentlich auch schon bei der Therapie. Also es gibt unterschiedliche Stadien der ITP, neu diagnostiziert, persistiert, chronisch. Also wann wird therapiert und welche Optionen gibt es?
Vielleicht fange ich damit an, dass nicht jeder Patient behandelt werden muss. Es gibt ja ITP-Patienten, die haben 50.000, 60.000, 70.000 Thrombozyten, alles schick. Man kann mit diesen Werten durchs Leben laufen und merkt häufig die ITP gar nicht. Und das muss eigentlich auch nicht behandelt werden. Wir haben aber Patienten, die kommen mit 20.000 oder 30.000 oder die bluten. Und dann muss man drachen. Und seit vielen Jahren ist da, etwa 50 Jahren, der etablierte Standard, dass man am Anfang Cortison gibt. Warum ist das so? Jeder Arzt kennt sich mit Cortison aus. Jeder Arzt weiß, wie man es dosiert. In jeder Notfallapotheke liegt Cortison. Also bietet sich das an als Medikament für den Anfang. So, jetzt ist es aber so, dass Cortison kein tolles Medikament ist, wenn man es länger nehmen muss. Wenn man es kurz nehmen muss, ist das prima und ich halte das für das beste Medikament für die ITP. Aber sobald man das länger nehmen muss, kommen doch Nebenwirkungen und Unwohlsein und diese Gewichtsveränderung, Appetit, Blutzucker, pipapo, also zig Probleme. Und das war der Moment, wo man sagte, es muss doch bessere Medikamente geben. Und in den letzten 20 Jahren wurden Medikamente entwickelt, die heißen Thrombopoietin-Rezeptoragonisten. Das sind Medikamente, die Thrombozytenbildung stimulieren. Und dann hatten die Kollegen das Problem, naja, wann geben wir es denn? Wir müssen ja irgendwann mal definieren. Und in den Studien hat man für diese Studien definiert, eine neue ITP ist eine ITP der ersten 3 Monate, eine persistierende ITP ist eine ITP vom 3. bis zum 12. Monat und alles, was länger als 12 Monate dauert, ist eine chronische ITP. Und diese Medikamente wurden zuerst bei den chronischen ITP-Patienten ausprobiert, also bei denen, die länger als 12 Monate schon ihre ITP haben und sind erst in den letzten Jahren nach vorne gerückt. Und heute geben wir zumindest 2 dieser 3 Medikamente auch bei einer neu diagnostizierten ITP, wenn Cortison nicht anspricht. Also die Einteilung in neu diagnostiziert, persistiert und chronisch war einfach nur, damit man die Ärzte ihre Studien machen können. Und andere Kollegen schlagen vor, dass man einfach unterscheidet, eine Cortison-sensible oder eine Cortison-refraktäre ITP. Da ist sicherlich was im Schwunge, aber das ist noch zu früh für die Praxis, hat sich eingeführt, neu diagnostiziert, persistiert und chronisch. Und danach sollte sich auch die meisten Kollegen richten.
Aber es ist schon so, also grundsätzlich wird mit Steroiden begonnen und halt nicht allzu lang gegeben, maximal 6 Wochen, so viel ich weiß.
Ja, man sollte das nicht zu lang geben. Wenn Sie das selber mal nehmen, dann merken Sie, dass nach einer gewissen Zeit, man kann nicht mehr so gut schlafen, man nimmt dann Gewicht zu, irgendwie fühlt man sich anders und unruhig. Manche Leute haben auch Hautprobleme damit. Also das ist ein Medikament, was so für die ersten Wochen okay ist. Aber alles, was so über 6, 7, 8 Wochen geht, ist schon eine Belastung für die Patienten. Dann kommt Osteoporose dazu. Dann guckt man in den Leitlinien der verschiedenen Länder. Die einen sagen bis zu 6 Wochen, die anderen bis zu 8 Wochen. Letztendlich sagen aber alle, nicht zu lange geben. Es ist ein gutes Erstlinienmedikament. Es gab eigentlich nur eine Phase, wo man das nicht gemacht hatte. Das war ganz zu Anfang der Corona-Epidemie, weil man nicht wusste, Corona und Cortison, geht das gut? Und da hat man diese Thrombopoietin-Rezeptoragonisten zum Teil auch in der Erstlinie gegeben. Aber heute, Cortison sollte die Erstlinie-Therapie sein. Dann sieht man, ob jemand gut anspricht oder nicht anspricht. Und Thrombopoietin-Rezeptoragonisten sind eigentlich die etablierte Zweitlinie. Das ist so. Und da wollen wir jetzt auch nicht dran drehen.
Ja, Sie hatten es vorhin schon angesprochen. Ja, Prognose, selbstlimitierende Verläufe gibt es. Hat es dann also nicht unbedingt mit den modernen Medikamenten zu tun? Es gibt grundsätzlich bei einem Drittel bis zur Hälfte sogar der Patienten selbstlimitierende Verläufe.
Ja, wir wissen heute, dass von den ITP-Patienten, wenn wir am Anfang 100 Patienten haben, nach der ersten Therapie schon so 50 in einer Remission sind, also die Hälfte. Und nach weiteren Therapielinien verschwinden auch die ITP auch bei einigen Patienten. Jetzt sagt der Arzt natürlich, das ist wegen meiner tollen Behandlung, aber letztendlich wissen wir nicht, ob die nicht sowieso verschwunden wäre. Aber das ist egal. Es bedeutet für den Patienten, dass er eine Chance von, ich sag mal, 60% hat, dass die ITP irgendwann im Laufe der nächsten Zeit weggeht. Das bedeutet aber auch, dass ein Drittel der Patienten die ITP behält. Und das sind dann auch nicht wenige. Und für die stellt sich immer wieder die Frage, muss ich die Medikation, die ich jetzt nehme, lebenslang einnehmen? Gibt es nicht irgendetwas, das dann doch die ITP besser zum Verschwinden bringt? Da ist man dran. Einige wenige Patienten haben auch sehr schwere ITP-Verläufe und reagieren auf nichts wirklich lange oder nur sehr kurz und sind auch richtig verzweifelt. Und da sind doch einige neue Medikamente, man sagt so schön, in der Pipeline. Ein Medikament, das heißt Fostamatinib, das ist so seit 3 Jahren verfügbar, auch können wir auch verordnen und ist auch ganz gut wirksam. Und es kommen andere, sind jetzt auf dem Markt oder kurz vor der Zulassung oder kommen nächstes Jahr. Ich will jetzt gar nicht groß über diese Namen reden, aber da ist einiges im Schwunge. Und ich bin eigentlich für unsere ITP-Patienten sehr hoffnungsvoll, dass wir in ein paar Jahren kein mehr haben, wo wir nicht einen Anstieg der Thrombozyten erreichen, ob mit oder ohne Medikamente. Also den Stecken sollte diese Krankheit bald verlieren.
Ah, das ist gut, genau, weil ja auch die Lebensqualität eine große Rolle spielt, wie ja auch auf dem kürzlich stattgefundenen GTH betont wurde. Ja, Lebensqualität ist eben auch zum Beispiel, kann ich in Urlaub fahren, haben Sie vorhin ja auch schon angesprochen. Was ist dann, also diese Menschen mit ITP nehmen einfach ja Notfallmedikamente im Koffer mit, das ist quasi Pflicht.
Na gut, also als erstes sage ich jedem ITP-Patienten, du musst deinen Arzt vorher fragen. Denn wenn im Urlaub irgendetwas passiert oder die Reise muss abgebrochen werden, das Erste, was die Versicherung fragt, haben Sie mit Ihrem Arzt darüber gesprochen? Und wenn das irgendwo dokumentiert ist, dann ist ja schon mal gut. Wenn mich die Patienten fragen, können Sie in Urlaub fahren, dann sage ich in aller Regel, ja, Sie können. Sie sollten aber jetzt nicht in das dunkelste Ecke von Afrika fliegen, wo kein Arzt zu erreichen ist. Das wäre vielleicht ein bisschen dusselig. Aber in den allermeisten Ländern, auch asiatischen Ländern, ist eine medizinische Notfallversorgung zu haben. Und der Patient, der seine ITP schon länger hat, kennt sich häufig sogar so gut aus, dass er dem Arzt sagen kann, was er braucht. Ich gebe meinen Patienten tatsächlich eine Packung Prednison mit, wenn ich weiß, dass sie in der Vergangenheit auf Prednison gut angesprochen haben. Und ich gebe ihnen einen Plan und sage, was passiert, wenn du Blutungen hast. Das heißt nicht, dass man immer gleich die Thrombozytenzahl messen kann, aber was man machen kann, wenn man Blutungen hat, Mundschleimhautblutungen hat oder blaue Flecke, dass sie etwas haben, was sie nehmen können, bevor sie einen Arzt erreichen, der sich vielleicht mit ITP auskennt. Aber die Probleme sind eigentlich sehr selten. Reisen ins europäische Ausland sind in der Regel easy. Auch Reisen in viele asiatische Länder sind problemlos. Wenn man in die USA fliegt, dann ist das Problem meistens, dass man eine gute Kreditkarte braucht, wenn man in die Notaufnahme geht, weil die erstmal kassieren. Und deshalb, gerade in den USA, gebe ich denen gerne Cortison mit. Und wenn sie auf Thrombopoetin-Rezeptor-Agonisten angesprochen haben, dann gebe ich ihnen, sage ich, nimm einen extra Vorrat Tabletten mit, dass du dir eine Dosis verdoppeln kannst.
Was kann man noch tun, um die Lebensqualität zu steigern, die ja doch, denke ich, bei vielen Patienten zumindest am Anfang reduziert ist? Sie leiden ja auch häufig unter Fatigue, wurde in einem Vortrag erläutert.
Ja, Fatigue ist ein Symptom, wo die Patienten erschöpft und müde sind, und zwar über das übliche Maß hinaus. Es gibt sogar Patienten, die gar nicht mehr aus der Maus rauskommen, weil sie so erschöpft sind. Fatigue ist ein sehr vielschichtiges Problem. Das hat sicherlich auch mit der psychologischen Reaktion auf so eine Erkrankung zu tun. Aber es gibt dann auch immer welche, da kann man sich im Kopf stellen, das ist nicht psychologisch, da ist irgendetwas im Körper. So, das Blöde an der ganzen Sache ist aber, dass wir bisher kein Medikament gegen Fatigue haben. Wenn einer ganz erschöpft ist und kommt zu mir und sagt, gib mir eine Pille, ich kann ihm eine Pille geben, die die Thrombozyten steigert, aber leider wird die Fatigue dadurch nicht besser. Was erwiesenermaßen wirksam ist, ist körperliche Betätigung. Früher hätte man Trim nicht gesagt, heute geht man ins Fitnessstudio, aber wenigstens nicht dauernd die Rolltreppe, sondern die Treppe spazieren gehen, an die Sonne raus, an die frische Luft. Hört sich ein bisschen altmodisch an, aber nicht auf die Couch zurückziehen und zu sagen, ich habe ja so eine schwere Erkrankung, ich kann nicht. Körperlich aktiv bleiben. Das ist bisher das Einzige, was wirklich gezeigt hat, dass es den Patienten hilft. Es wird die Fatigue nicht heilen, aber es wird den Zustand doch deutlich verbessern. Ich hoffe, dass wir dem Phänomen Fatigue in den nächsten Jahren auf die Spur kommen. Und es gibt da schon so ein paar pfiffige Ansätze, auch was Medikamente angeht, aber das ist noch zu früh, um da für die Trommel zu rühren. Ich warte jetzt erstmal ab, was sich da entwickelt. Fatigue ist ein Problem. Was kann man den Patienten noch sagen zur Lebensführung? Es gibt nur sehr wenige Dinge, die man mit ITP nicht machen kann. Ich weiß, dass Sie mit ITP wahrscheinlich kein Lufthansa-Pilot werden können oder bei der Bundeswehr eingestellt werden können. Das muss man akzeptieren. Und auch die Polizei würde wegen der Verletzungen sicherlich Probleme machen. Aber fast alle anderen Berufe sind machbar. Und dann bedarf es gegebenenfalls eines individuellen Gesprächs mit Ihrem Arzt bei jungen Leuten. Was kann ich für einen Beruf wählen? Oder auch mal, wenn man sagt, ich will das unbedingt machen, soll ich mir vielleicht die Milz rausnehmen lassen? Das ist nämlich eine Therapie, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Die Milzentfernung bietet nochmal eine zusätzliche Chance, eine Heilung zu erreichen. Man macht das heute nicht mehr so gerne, weil es irreversibel ist. Aber wenn jemand sagt, ich will jetzt unbedingt Entwicklungshelfer in Zentralafrika werden, naja gut, dann würde ich ihm wirklich eine Milzentfernung empfehlen.
Wunderbar. Vielen Dank für diese wirklich sehr interessanten und auch unterhaltsamen Informationen zu ITP. Ich denke, jeder, der hier zuhört, der hat sehr viel gelernt. Also vielen Dank nochmals auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben für einen Podcast. Noch eine ganz kurze klassische Schlussfrage. Hören Sie selbst Podcasts und wenn ja, welche?
Ob ich auch Podcasts höre? Ja, aber mehr so über Gesundheitspolitik. Und da ist tatsächlich wenig Licht am Ende des Tunnels. Für unsere Patienten finde ich diese Podcasts toll. Auch für die Kollegen finde ich die Podcasts toll. Sie sollten kurz sein, so wie hier. Denn Kollegen haben nie so viel Zeit, sie sollten prägnant sein. Und ich darf dabei anbieten, wenn ein Kollege Fragen zu ITP hat, ich bin immer per E-Mail gut zu erreichen. Und warum sollten wir Ärzte nicht miteinander reden? Letztendlich ist es zum Wohl unserer Patienten. Und dann haben Sie mit diesem Podcast schon viel erreicht. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bitte brennen Sie weiter für die ITP.
Auf jeden Fall. Es wird auch bei uns dann veröffentlicht. Wunderbar. Vielen Dank nochmals, Herr Professor Matzdorf. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Journal Onkologie und der Medical Tribune. Abonnieren Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs. Schreiben Sie uns auch gern Ihre Kommentare und Themenvorschläge an o-ton-onkologie@metrics.group. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Das war O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.